Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Der Entwurf für den Bundeshaushalt 2011 steht ganz im Zeichen von Streichungen und Kürzungen. Was davon tatsächlich umgesetzt wird, liegt jetzt am Bundestag. Finanzminister Schäuble brachte den Entwurf heute ein. Obwohl die Wirtschaft wieder kräftig wächst, besteht Schäuble auf massiven Einsparungen. Der Schuldenberg, auf dem Deutschland sitzt, ist so groß, dass sich die schwarz-gelbe Koalition zu Kürzungen gezwungen sieht.
Mit dem Etat 2011 will der Finanzminister die Sanierung des Bundeshaushalts einleiten. Die Schuldenbremse im Grundgesetz gibt dabei die Richtung vor. Die Neuverschuldung des Bundes soll Schritt für Schritt abgebaut werden. Von geplanten 57,5 Milliarden Euro 2011 über 40,1 und 31,6 auf zuletzt 24,1 Milliarden Euro im Jahr 2014. Der Bundeshaushalt 2011 sieht Ausgaben von 307,4 Milliarden Euro vor. Das sind 12,1 Milliarden weniger als im vergangenen Jahr. Größter Etat ist trotz deutlicher Kürzungen Arbeit und Soziales mit 131,8 Milliarden Euro. Der zweitgrößte Posten sind die Zinsen. 38,1 Milliarden Euro muss der Bund für die bislang aufgelaufenen Schulden zahlen. Erst danach folgen die Ausgaben für Verteidigung mit 31,5 Milliarden Euro. Deutlich angehoben wird der Etat für Bildung und Forschung auf 11,6 Milliarden Euro. Konstant hoch bleiben die Zuschüsse des Bundes zur gesetzlichen Rentenversicherung. Insgesamt wird weit mehr als die Hälfte des Bundeshaushalts 2011 für Sozial- und Familienleistungen ausgegeben.
Der Haushaltsentwurf, der seit heute in erster Lesung beraten wird, ist für die Opposition sozial ungerecht. Wirklich gekürzt werde nur bei den Schwachen der Gesellschaft. Für die Bundesregierung ist er dagegen ausgewogen. Außerdem diene er dem Wirtschaftswachstum.
Sparen macht keinen Spaß, so scheinen es die Mienen auf den Gesichtern der Bundesregierung zu erzählen. So muss die Sozialministerin den Zuschuss zur Rentenversicherung für Arbeitslose streichen, die Familienministerin das Elterngeld für Hartz-IV-Bezieher abschaffen. Insgesamt sollen bis 2014 80 Milliarden Euro gekürzt werden, um die Verschuldung durch die Finanzkrise abzubauen.
Das ist Schuldenbremse des Grundgesetzes konkret und vor allen Dingen ist es nachhaltige, wachstumsfreundliche Defizit. Reduzierung.
Für SPD und Linke werden besonders die Bürger durch die Kürzungspläne geschröpft, werden Verursacher der Finanzkrise wie die Banken verschont bleiben.
Dieser Haushalt ist das Zeugnis einer sozialen Schieflage, die soziale Spaltung in Deutschland vertiefen wird und weiter vorantreibt, meine Damen und Herren.
Die Verursacher der Krise müssen zur Kasse gebeten werden und nicht die normalen Menschen, meine Damen und Herren.
Die Grünen unterstützen zwar den Schuldenabbau, sehen aber durch die Pläne der Regierung den sozialen Zusammenhalt gefährdet.
Dort, wo es um die Frage geht, wie stärken wir den Zusammenhalt und schaffen es, diese Konsolidierungsaufgaben der nächsten Jahre wirklich als breit gesellschaftlich getragene Aufgabe zu verstehen, dort versagt dieser Haushaltsentwurf grandios, meine Damen und Herren.
Dem widerspricht die FDP. Sie sieht zu den Kürzungen im Sozialbereich keine Alternative.
Es ist wie eine bittere Medizin, was man machen muss, wenn man spart. Es schmeckt bitter, man muss es regelmäßig nehmen, aber am Ende ist man geheilt und vergisst noch, woher die Heilung kommt.
Bis November wird der Haushaltsentwurf in den Ausschüssen debattiert. Gut möglich, dass die ein oder andere vom Finanzminister geplante Kürzung doch wieder gestrichen wird.
Die Jugendlichen in Deutschland sehen mehrheitlich optimistisch und selbstbewusst in die Zukunft. Allerdings gibt es große Unterschiede, abhängig von der sozialen Herkunft. Demnach haben Jugendliche aus schwierigen Verhältnissen deutlich häufiger Zukunftsängste. Das ist ein Ergebnis der neuesten Shell-Jugendstudie. Insgesamt waren mehr als 2500 Jugendliche und junge Erwachsene im Alter von 12 bis 25 Jahren befragt worden.
Die Pyramide der Berliner Sportakrobaten gelingt immer besser. Wer sich so etwas traut, der hat auch Vertrauen.
Die Zukunft?
Gut.
Warum?
Weil ich halt glaube, dass ich einen Job bekomme und dass ich nicht irgendwie arbeitslos werde.
Die meisten Jugendlichen denken wie er, trotz Wirtschafts- und Finanzkrise. 59% sehen mit Zuversicht in die Zukunft, so die Shell-Studie. Alarmierend allerdings, die Herkunft spielt eine große Rolle. Bei der Studie wurde nach Bildungsgrad und finanzieller Lage der Eltern unterschieden. Entsprechend unterschiedlich waren auch die Antworten, zum Beispiel bei der Lebenszufriedenheit. Jugendliche aus der sogenannten obersten Schicht sind zu 84% zufrieden oder sehr zufrieden. aber nur zu 40%, wenn sie aus der untersten Schicht stammen.
Dort gibt es eine weniger positive Einschätzung des eigenen Elternhauses, weniger positive Einschätzung von Familie, weniger politisches Interesse, weniger Engagementbereitschaft. Das zieht sich fast durch alle Lebensbereiche durch.
Deshalb ist es wichtig, dass wir bei der Bildung von Kindern ansetzen, und zwar so früh es nur irgendwie geht.
37% der Jugendlichen sind laut Studie an Politik interessiert, die Mehrheit also weniger oder gar nicht, bisher. Denn das politische Interesse bei den 12- bis 14-Jährigen wächst gerade rasant, eine Verdopplung von 11% auf 21%. Den Klimawandel empfinden 76% als großes Problem. Die Globalisierung wird übrigens positiv gesehen. 84% sehen in ihr eine persönliche Chance.
Die EU-Kommission hat Frankreich öffentlich kritisiert wegen der Abschiebung tausender Roma. Justizkommissarin Reding drohte rechtliche Schritte an. Sie reagierte damit auf eine bekannt gewordene Anweisung des französischen Innenministeriums, gezielt gegen illegale Roma-Lager vorzugehen. Frankreich hat seit Jahresbeginn mehr als 8000 Roma in ihre Herkunftsländer zurückgeschickt.
Meine Geduld ist am Ende. Genug ist genug. Mit einer so schroffen Botschaft an die Adresse der französischen Regierung hatte niemand gerechnet. Bisher verfolgte die EU einen eher weichen Kurs bei der Abschiebung von Roma.
Also Frau Reding hat heute eine 180-Grad-Kehrtwendung gemacht. Und ich frage mich, was diese Kommission eigentlich arbeitet.
Kürzlich hatte Kommissarin Reding den französischen Immigrationsminister Besson mit freundlichen Gesten zum Rapport empfangen. Der versicherte, bei der Abschiebung ginge alles mit rechten Dingen zu. Die Maßnahmen richteten sich nicht speziell gegen Roma. Das war offenbar nicht die ganze Wahrheit. Jetzt kursieren in Frankreich Anweisungen aus dem Innenministerium, worin es heißt: Von heute an sollen innerhalb von 3 Monaten nicht genehmigte Lager, insbesondere die der Roma, aufgelöst werden. Die EU-Kommissarin sieht jetzt eine Diskriminierung und einen Verstoß gegen die Freizügigkeit von Roma in Europa. Paris droht eine Klage vor dem Europäischen Gerichtshof. Frankreichs Regierung gab sich überrascht. Mit Brüssels harscher Reaktion würde man die Lage der Roma nicht verbessern. Innenminister Hortefeux erklärte heute im französischen Parlament: Wir lösen die Lager nicht deshalb auf, weil es sich um Roma handelt, sondern weil die Lager illegal sind. Die EU-Kommission will ein Exempel statuieren. Sollte Frankreich von Europas obersten Richtern verurteilt werden, hätte dies auch Wirkung auf andere europäische Mitgliedstaaten, etwa auf Italien, das seit Jahren gezielt Roma abschiebt.
Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg hat der Türkei die Mitverantwortung gegeben für den Mord an dem türkisch-armenischen Journalisten Rand Dink. Dink war vor 3 Jahren in Istanbul auf offener Straße erschossen worden. Er hatte über Massaker an Armeniern im Ersten Weltkrieg berichtet und war deshalb wegen Beleidigung des Türkentums verurteilt worden. Trotz konkreter Drohungen habe die türkische Regierung den Journalisten nicht ausreichend geschützt, so die Begründung des Straßburger Gerichts. Die Türkei muss nun Schmerzensgeld an die Hinterbliebenen zahlen. Der Streit über den israelischen Siedlungsbau war heute Thema in der 2. Runde der Nahostverhandlungen. Während Palästinenser Präsident Abbas auf einem Baustopp besteht und damit dem Abbruch der Gespräche droht, will Israels Regierungschef Netanyahu das Moratorium nicht verlängern. US-Außenministerin Clinton versuchte, im ägyptischen Sharm el-Sheikh den Graben zwischen den Verhandlungsparteien zu überbrücken.
US-Außenministerin Clinton stehen harte Verhandlungen bevor. Am Morgen versucht sie in Sharm el-Sheikh in Einzelgesprächen die Wogen zu kletten. Denn seit dem letzten Treffen sind die Spannungen zwischen Israelis und Palästinensern wieder stark gestiegen. Palästinenser Präsident Abbas hat vor diesen Verhandlungen sogar damit gedroht, die Friedensgespräche platzen zu lassen, falls die israelische Regierung ihre Siedlungspolitik nicht überdenkt. Die Siedlungen in den besetzten Gebieten im Westjordanland sind derzeit die größte Hürde im Friedensprozess. Die israelische Regierung hat zwar einen Baustopp bis zum 26. September verhängt, den sie aber trotz der derzeitigen Verhandlungen nicht verlängern will. In Sharm el-Sheikh betont der Nahost-Sondergesandte Mitchell erneut für die US-Regierung, dass der Baustopp verlängert werden sollte. Das Problem ist nicht gelöst, trotzdem zieht Mitchell in einem Punkt eine positive Bilanz. Präsident Abbas und Premierminister Netanyahu sind sich weiterhin einig darüber, dass diese Verhandlungen, die zum Ziel haben, alle Probleme zu lösen, innerhalb eines Jahres abgeschlossen werden können. Die direkten Gespräche enden nicht in einem Eklat. Palästinenserpräsident Abbas verlässt trotz israelischer Siedlungspolitik nicht die Verhandlungen. Ganz offensichtlich haben die Kontrahenten Abbas Netanyahu eine Gesprächsbasis gefunden, auf der es sich lohnt, weiter zu verhandeln. Doch dies ist nur ein kleiner Teilerfolg, denn die beiden stehen noch vor einem Berg von Problemen.
Viele Medikamente kosten in Deutschland deutlich mehr als in anderen europäischen Ländern. Darauf hat noch einmal der jetzt veröffentlichte Arzneiverordnungsreport hingewiesen. Danach waren patentgeschützte Medikamente im vergangenen Jahr rund 50% teurer als zum Beispiel in Schweden. Bei Nachahmerpräparaten waren es knapp 100%. Insgesamt sind die Arzneimittelausgaben von 30,9 Milliarden Euro im Jahr 2008 um 4,8% auf 32,4 Milliarden 2009 angestiegen. Verbraucherministerin Aigner hat die Zinssätze für Überziehungskredite kritisiert und eine genaue Untersuchung angekündigt. Die Geldinstitute sollten die eigenen Zinsvorteile 1:1 an ihre Kunden weitergeben, sagte Aigner dem Handelsblatt. Zuvor hatte die Stiftung Warentest mitgeteilt, dass trotz niedriger Marktzinsen bei Kontoüberziehung im Schnitt 12,5% Zinsen berechnet würden. Die Branche wies die Kritik zurück. Dispo-Kredite seien besonders flexibel und hätten außerdem ein höheres Ausfallrisiko. Thomas Köhler hat als erster hoher ehemaliger DDR-Sportfunktionär systematisches Doping zugegeben. Der frühere Vizepräsident des Deutschen Turn- und Sportbundes schreibt in einem Buch, Anfang der 70er Jahre sei die Chancengleichheit der DDR-Sportler im Ost-West-Vergleich nicht mehr gewährleistet gewesen. Und dann heißt es wörtlich, wenn also die DDR weiterhin im internationalen Sportgeschehen erfolgreich mithalten wollte, blieb nichts weiter übrig, als den Einsatz von Dopingmitteln zu gestatten.
Es ist allein die Biografie von Thomas Köhler. Und nur ein kleiner Teil befasst sich mit Doping, doch der schlägt hohe Wellen. Mit dem ehemaligen Vizepräsidenten des Turn- und Sportbundes der DDR räumt tatsächlich erstmals ein ehemals hochrangiger Spitzensportfunktionär ein, dass in einer Reihe von Sportarten Dopingmittel zum Einsatz kam.
Ein dunkles Kapitel in unserer Geschichte, darüber sind wir uns im Klaren. Aber die ganze Welt hat gedopt. Und wenn die DDR erfolgreich sein wollte, musste sie ein System finden. Und wir hatten eine Sportmedizin, die sehr, sehr verantwortungsbewusst gearbeitet hat.
Köhler sagt, das Doping habe unter ärztlicher Kontrolle stattgefunden, im Einvernehmen mit den Athleten und nur in Ausnahmefällen bei Sportlern schon ab 16. Zahlreiche Aussagen, vor allem früherer DDR-Sportlerinnen, auch in Prozessen zum DDR-Doping sowie Stasi-Berichte von Sportmedizinern legen nahe, dass auch schon 14-jährige Schwimmerinnen mit männlichen Hormonen ohne ihr Wissen gedopt worden sind. Heute sind hunderte Ex-Sportler als Dopinggeschädigte in der Bundesrepublik anerkannt.
Ich habe zum ersten Mal Dopingmittel bekommen, da war ich deutlich unter 16 Jahre. Und ich weiß es auch von anderen Dopingbetroffenen, dass auch im Kindesalter, nicht nur im jugendlichen Alter, unterstützende Mittel nannte man das damals verabreicht wurden.
Der Deutsche Olympische Sportbund, DOSB, begrüßt zwar, dass erstmals ein einst führender DDR-Funktionär Doping einräumt, zeigt sich aber dennoch zurückhaltend.
Es ist gut, dass Thomas Köhler endlich 20 Jahre nach der deutschen Einheit gesteht. Es hätte aber noch sehr viel mehr kommen können und kommen müssen an Informationen.
Der DOSB hat unabhängig von dem Buch bereits vor längerem eine Untersuchung zur Aufarbeitung des Dopings in Ost- und Westdeutschland in Auftrag gegeben.
Im Schloss Versailles stellt der japanische Künstler Takashi Murakami seit heute bunte Manga- und Blumenskulpturen aus. Schon im Vorfeld hatten Traditionalisten der französischen Kulturszene gegen die Ausstellung protestiert. Murakamis zeitgenössische Kunst passe nicht an diesen Ort. Der 48-Jährige selbst sagt, dass er mit der Ausstellung gar nicht provozieren wolle. Er wolle die japanische Welt mit der westlichen konfrontieren. Beide seien ganz verschieden und schwer kompatibel. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 15. September.
Wolken des Tiefs über Nordeuropa überqueren bis morgen Abend Deutschland von Nord nach Süd. Sie bringen teilweise kräftigen Regen. Über die Nordsee zieht ein Sturmfeld, es erreicht morgen Nachmittag die Küste. Bei Schauern sind dort schwere Sturmböen möglich. Heute Nacht verlagern sich kräftige Regenfälle vom Nordwesten in die Mitte. Davor und dahinter gibt es Lücken in der Wolkendecke. Am Tag ist es Richtung Alpen noch länger freundlich, der Regen verlagert sich von der Mitte weiter in den Süden, sonst mal Sonne, mal Wolken, an der Nordsee später kräftige Schauer und einzelne Gewitter. Der Wind weht mäßig bis frisch, bei Schauern im Norden und Nordwesten sowie in den Hochlagen teilweise schwere Sturmböen. Heute Nacht 7 bis 14 Grad, am Tag 22 Grad im Süden und 14 Grad in Oberfranken. Am Donnerstag vor allem im Norden Schauer, dort ist es weiter windig. Am Freitag mal Sonne, vor allem im Süden, mal Wolken mit Schauern, vor allem im Norden. Im Nordosten viel Wind. Am Samstag ist es in der Südhälfte freundlich, in der Nordhälfte einzelne Schauer.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen, heute um 22.15 Uhr, darin Streit um Schuldenhaushalt, Susanne Holst im Gespräch mit Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble und Blick in die Zukunft. Wie optimistisch sind die Jugendlichen in Deutschland wirklich?